Ich möchte euch alle herzlich begrüßen. Ich darf Grüße ausrichten aus unserer Gemeinde in Hohentengen. Ich bin Österreicher. Wir wohnen in der Schweiz und wir treffen uns in Deutschland. Meine Kinder sind aus Rumänien, Österreich und der Schweiz. Meine Dienste tue ich in der Ukraine und in Moldawien und in Ungarn und Rumänien und auch in deutschen Landen. Und ich arbeite zusammen mit Herbert Janssen in Kanada. Also es geht recht international her bei uns. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Wir haben zwei Tage mit den Jugendlichen hinter uns, Freitag und Samstag. Und ich habe mich sehr gefreut, Gemeinschaft mit den Jungen zu haben und auch heute noch mit euch. Ich möchte gerne aus 1. Petrus 4 was lesen mit uns. Ab Vers 7 einfach. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Seid also gesunden Sinnes und züchtig und seid nüchtern für die Gebete. Habt dabei vor allem zu euch untereinander eine spannkräftige Liebe, weil Liebe eine Menge von Sünden verdecken wird. Als solche, die gastfreundlich gegeneinander sind, ohne Murren. Und wobei ihr, jeder so, wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient, wie edle Hausverwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, als einer, der Worte Gottes spricht, wenn jemand dient, als einer, der es aus der Stärkung tut, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde. Durch Jesus Christus, dem in alle Ewigkeit die Herrlichkeit und die Macht gebühren. Amen. Und Vers 12 auch noch. Geliebte, lasst euch den Brand, der unter euch zur Prüfung entstanden ist, nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern so, wie ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen möget. Das Thema ist, wie lebt Gemeinde Jesu im Blick auf das Ende? Wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Das ist heute aktueller denn je. Und wir haben hier ein paar sehr wichtige Aufforderungen des Apostels Petrus für uns. Er spricht in seinem Brief hier mehrmals über das Ende. Also in Vers 7 sagt er, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Und dann gibt er dann lesen wir von drei Befehlsformen. Nun kann das sein, dass in Ihrer Übersetzung, dass Sie mehrere Befehlsformen haben als drei. Aber im griechischen Grundtext sind es nur drei. Und die anderen sind irgendwie verbunden mit Partizipien, also mit Mittelwörtern der Gegenwart oder so. Ich sage hier die drei Befehlsformen, die drei Imperative. Der erste, den finden wir in Vers 7, seid also gesunden Sinnes und nüchtern für die Gebete. Also seid gesunden Sinnes. Der zweite Imperativ ist dann in Vers 8, habt dabei vor allem unter euch untereinander eine spannkräftige oder intensive Liebe. Und der dritte Imperativ ist dann in Vers 13, äh, eigentlich Vers 12 und 13 muss man sagen, lasst euch die Hitze oder den Brand nicht befremden, sondern freut euch. Habt ihr das? Sondern freut euch. Vers 13 in der Mitte. Das sind hier drei Punkte für uns, die wir uns heute betrachten können, betrachten wollen, anschauen wollen. Das erste, seid gesunden Sinnes und nüchtern für die Gebete. Vielleicht steht bei Ihnen, seid besonnen oder so ähnlich. Das griechische Wort kann das schon heißen, seid besonnen. Das Wort heißt einfach gesund, besetzt sich aus zwei Wörtern zusammen, gesund und denken. Das heißt, der Apostel Petrus sagt, wir sollen nicht krank sein in unserem Denken. Und gerade im Blick auf die Endzeit ist das wichtig, dass wir nicht krank sind. Die Welt ist krank im Denken. Die denkt krank, krankhaft und krank. Wir sollen gesund sein in unserem Denken. Wir sollen unseren Blick nicht so stark auf das Irdische gerichtet haben. Er sagt hier gesund und nüchtern. Seid gesund und nüchtern. Nüchtern heißt nicht benommen. Wenn wir viel gegessen haben, dann sind wir nicht mehr nüchtern, oder? Oder wenn wir getrunken haben, wenn Alkohol getrunken, ist man nicht mehr nüchtern. Und im Geistlichen auch so. Wenn unser Denken scharf ist, dann sind wir nüchtern. Wenn wir fasten, dann ist unser Denken, dann sind wir scharf mit dem Denken. Wenn wir viel gegessen haben nach dem Essen, dann sind wir schläfrig und können uns manchmal nicht so gut konzentrieren. Wenn wir nüchtern sind, auch im Geistlichen, wenn wir nüchtern sind, sind wir scharf im Denken, sind wir hellwach. Und in der Endzeit ist es sehr wichtig, dass wir hellwach sind. Petrus sagt hier, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Und was meint er damit? Nun, schon zu seiner Zeit war das Ende nahe herbeigekommen, weil der Schöpfer der Welt Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist für uns. Und wenn der Schöpfer stirbt für uns, dann leitet er das Ende der Schöpfung ein. Mit dem, dass der Herr Jesus gestorben ist für uns, hat er das Ende der Schöpfung eingeleitet. Gut, jetzt sind schon einige Jahre vergangen, seit Petrus das geschrieben hat, aber die Apostel haben so geredet damals, dass wir in den letzten Tagen leben. Petrus hat gesagt, Apostelgeschichte 2, in den letzten Tagen wird geschehen das und das und das. Das ist es, was Joel gesagt hat. In den letzten Tagen wird geschehen, werde ich meinen Geist ausgießen. Und der Herr gießt jetzt seinen Geist schon seit 2000 Jahren aus, immer wenn Menschen zum Glauben kommen. Wir leben in dieser Endzeit, wo der Geist ausgegossen wird. Nicht so, wie die Pfingstler das verstehen, dass der Geist erst so knapp vor der Wiederkunft, da gibt es nochmal so eine starke Geistesausgießung. Das ist ein Missverständnis von Joel. Joel sagt, in der ganzen Endzeit, und die Endzeit dauert jetzt schon 2000 Jahre, seit der Herr Jesus in den Himmel gefahren ist, fast 2000 Jahre. Und da erleben wir Endzeit. Gott wird ein Ende setzen mit dieser Welt. Jetzt ist diese Zeit, wo der Geist Gottes ausgegossen wird. Jetzt ist diese Zeit, wo der Herr sein Königreich aufrichtet. Zuerst unsichtbar, eines Tages kommt der Herr wieder und dann wird er es sichtbar aufrichten. Und das Ende aller Dinge ist nahe. Das Ende der ersten Schöpfung ist nahe. Das heißt, ja, es kommt noch das tausendjährige Reich. Ja, das kommt auch noch dazu. Aber es ist trotzdem nahe das Ende. Petrus spannt hier einen ganz weiten Bogen und er möchte, dass die Christen im Blick auf dieses weite Ende, das sehr nahe ist, dass sie im Blick auf dieses Ende leben. Und da gibt er diese drei Aufforderungen. Und je mehr wir dem Ende entgegengehen heute, desto dringender sind die Aufforderungen. Also das sind sehr wichtige Dinge, die jetzt hier gesagt werden. Wir sollen unser Augenmerk wirklich stark darauf richten. Also das Erste, was er sagt, seid besonnen und nüchtern für die Gebete. Nicht fürs Beten, für die Gebete. Petrus setzt voraus, dass die Christen viel beten wollen. Viele Gebete. Zusammen, alleine. Seid nüchtern und wachsam, sagt er an anderer Stelle. Im Kapitel 5 dann. Seid nüchtern und wachsam. Jetzt sagt er, seid nüchtern und besonnen für die Gebete. Schaut, dass euer Denken scharf ist und lasst euch nicht vereinnahmen von den Dingen dieser Welt. Der Herr Jesus hat das auch gesagt. Lukas 21. Ich habe vor kurzem einen Bruder getroffen, der ist 88 Jahre alt und er ist hellwach im Denken. Hat mich gefreut. Und dann hat er gesagt, den Vers in Lukas 21, Vers 35, das bete ich jeden Tag. Wisst ihr, was da steht? Schauen wir das kurz an. Lukas 21, Vers 34, 35, 36. Da spricht der Herr Jesus in Bezug auf die Endzeit, in der Endzeitrede. Vers 34, Lukas 21, 34. Habt aber stets Acht auf euch selbst, damit eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit. Aha, Gegenteil von nüchtern. Dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Benommenheit und Trunkenheit und Sorgen des irdischen Lebens. Das ist genau das, was wir heute haben. Einerseits Brot und Zirkusspiele, die Leute benommen machen, Hauptsache man beschäftigt sie recht, dass sie mit irgendwelchen Dingen fest beschäftigt sind. Wir machen viel Fußball-WMs und alle möglichen Sachen, dass die Leute immer irgendwas haben, dass irgendwas los ist. Die müssen beschäftigt sein und kaufen und so weiter. Und auf der anderen Seite schaffe, oder? Arbeiten. Ich muss sorgen für den Lebensunterhalt und ich muss arbeiten. Und es wird, der Druck wird größer und größer. Und man hat kaum mehr Zeit, an die ewigen Dinge zu denken und für die Ewigkeit zu arbeiten, für die Gemeinde Jesu, für das Reich Gottes zu arbeiten. Nein, ich muss schauen für die Familie. Wir müssen arbeiten. Und das ist heute, ich komme viel herum. Und ich merke in den Gemeinden, ich weiß, ich kenne euch nicht und deshalb habe ich Freimütigkeit zu reden. Ich komme in Gemeinden und ich stelle fest, die Geschwister haben kaum Zeit. Kaum Zeit, sich zu treffen zum Gebet, zur Zurüstung, zum Wort Gottes, zum Mithelfen, zum sich gegenseitig zu besuchen, sich gegenseitig zu ermutigen, aufbauen. Die Frauen gehen arbeiten. Und natürlich bleibt einiges in der Familie liegen. Das muss man dann schnell dann noch machen, wann man eigentlich Zeit hätte für die Kinder. Aber da muss man den Haushalt noch schnell machen. Der Druck wird größer und er wird noch größer in der Zukunft werden. Petrus sagt, und der Herr Jesus sagt es genau dasselbe, habt Acht auf euch selbst, dass nicht eure Herzen beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und durch Sorgen des irdischen Lebens. Das ist genau das. Sorgen des irdischen Lebens. Der Bruder hat gesagt, und er betet jeden Tag diesen Vers in Vers 36. Schon das war's, Vers 36. Da hat er, ich lese den ganzen Vers. Vers 35, und jener Tag plötzlich über euch komme, denn wie eine Schlinge wird er kommen über alle, die auf dem Angesicht der ganzen Erde ansässig sind. Wachet also zu jeder Zeit flehend, damit ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, das zu geschehen im Begriffe ist, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wacht also zu jeder Zeit und flehet, nicht nur betet, flehet, dass ihr würdig geachtet werdet. Nun, durch Christus sind wir würdig geachtet. Durch Christus können wir entfliehen, aber es geht hier darum, dass wir auch bei Christus bleiben. In dieser, wo der Druck härter wird. Entfliehen in die herrliche Ewigkeit. Und sie werden nicht entfliehen. Kennt ihr die Stelle? Und sie werden nicht entfliehen. Gibt es ein Buch darüber, über die Verse? 1. Thessalonicher 5. Und sie werden nicht entfliehen. Die Ungläubigen. Sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, ihr betet, dass ihr da nicht mit in diesen Sog mitgerissen werdet. Also jetzt wieder zurück zum 1. Petrusbrief. Wenn unser Blick bei den irdischen Dingen haften bleibt und bei den Sorgen des Lebens und beim Beruf und bei all dem, was halt zum Leben, zum irdischen Leben gehört, dann kann man leicht vereinnahmt werden und dann ist man nicht mehr nüchtern. Und wozu soll ich nüchtern sein? Für die Gebete. Ja, was? Beten kann ich zwischendurch hinein, oder? Nein, Petrus ist sich bewusst, es braucht eine gesunde Vorbereitung. Gebet muss einen großen Platz einnehmen im Leben des Christen. Das weiß Petrus. Petrus spricht aus eigener Erfahrung. Petrus weiß, was es heißt, nicht vorbereitet zu sein im Gebet. Und dann kommt die Situation, du hast nicht gebetet, und dann kommt die Situation und du merkst, ich habe falsch reagiert. Warum? Weil ich nicht vorbereitet war im Gebet. Petrus weiß, davon zu sprechen. Sie waren im Garten. Der Herr Jesus sagt, wachet und betet mit mir. Jesus weiß, warum er das ihnen sagt. Johannes und Jakobus und Petrus. Sie haben geschlafen. Der Herr Jesus hat gebetet. Sie haben geschlafen. Lukas sagt, Vertraurigkeit. Lukas ist sehr gnädig mit dem Petrus. Vertraurigkeit sind sie eingeschlafen. Markus schreibt im Auftrag von Petrus in seinem Evangelium, er schreibt nicht Vertraurigkeit. Er sagt einfach, sie sind eingeschlafen. Markus ist eigentlich das Petrus-Evangelium. Denn Markus schreibt ja im Auftrag von Petrus. Und da, in Markus sieht man sehr die Fehler von Petrus. Petrus beschönigt nichts. Petrus sagt dem Markus, Markus, du schreibst alles. Du kannst alles schreiben, ohne Beschönigung. Ich meine nicht, dass es, was Lukas schreibt, falsch ist. Es war sicher eine Traurigkeit dabei. Aber Petrus weiß davon, und er weiß, es war nicht recht. Ich habe geschlafen. Und dann kommen die Soldaten. Und dann, wenn er schweigen sollte, weil er nichts tun sollte, dann haut er rein und tut was. Und wenn er was tun soll, wenn er reden soll, dann schweigt er. Er macht es gerade verkehrt. Der Herr Jesus hat gebetet. Und er ist vorbereitet auf die große Schlacht der Wahrheit gegen die Lüge. Der Herr Jesus war vorbereitet. Wenn er weiß, wann er schweigen muss und er weiß, wann er reden muss. Manchmal gibt es in unserem Leben Zeiten, wo, jetzt hast du 5 Minuten oder 10 Minuten. Der Herr schenkt uns die Zeiten. Ja, ich schaue noch schnell im Computer oder ich schaue, ja, die E-Mails, ich möchte dich noch abholen und so weiter. Du hättest Zeit gehabt zu beten jetzt. Mir geht's genauso. Mir geht's ganz genauso. Ich stecke in der genau gleichen Situation. Und dann habe ich verpasst zu beten. Und dann kommt etwas und ich bin nicht vorbereitet. Seid nüchtern für die Gebete. Betet ohne Aufhören, sagt der Apostel Paulus. Ohne Aufhören, ohne große Unterbrechungen, heißt das. Und wenn man betet, was passiert? Wenn wir beten, dann erleben wir geöffnete Türen. Irgendwo tun sich Türen auf. Oder ich sehe Dinge, die ich nicht gesehen hätte. Oder ich merke, hey, hier ist eine Möglichkeit zum Gespräch. Der Nachbar steht draußen und schaut seinen Kindern zu, wie sie spielen. Und ich stoße gerade auf ihn. Ja? Dann stehe ich mit ihm so, wir wechseln ein paar Worte und dann gehe ich wieder. Und dann denke ich, hey, jetzt bist du dumm gewesen. Du hättest jetzt mit ihm viel länger reden können. Der schaut da seinen Kindern zu. Eine halbe Stunde, weiß nicht, was er macht, er steht einfach da. Und du, ja, ich muss rein. Warum muss ich rein? Jetzt hätte ich Zeit, mit dem Nachbarn ein bisschen zu reden. Beziehung zu stärken und vielleicht ein bisschen, dass ich das Evangelium irgendwann mal unterbringe. Ja. Wer betet, erlebt geöffnete Türen. Wer betet, erlebt Gelegenheiten und merkt dann, hey, das ist jetzt eine Gelegenheit, die der Herr dir gibt. Wer betet, erlebt veränderte Situationen. Gottgeschenkte Rendezvous, gottgeschenkte Verabredungen, die du nicht ausgemacht hast, die du nicht abgemacht hast. Das ist das Erste. Also im Blick auf das Ende braucht es Leute, die beten in der Gemeinde. Hier sind viele junge Leute da. Ich sage euch eins, wenn ihr beten lernen wollt, dann müsst ihr heute anfangen. Heute ist eure Zeit zum Beten. Manchmal denkt man, ja, da gibt es alte Frauen, gell, die beten. Wir hatten eine so in Österreich. Alte Frau, die betet, die sagt, einmal hat sie mir erzählt, du Thomas, ich habe gebetet am Abend und es hat mich so beschäftigt und habe ich für das gebetet und für jenes. Und stell dir vor, da mache ich die Augen auf und sehe, draußen wird es wieder hell. Ich dachte, was? Die hat gebetet, dann ist sie heimgegangen. Ich dachte, welch ein Verlust für die Gemeinde. Wie hat die Frau beten gelernt? Die war in ziemlichen Nöten, als ihr Mann noch lebte. Ihr Mann war Arzt und sie war eigentlich seine Gehilfin. Und ging das Evangelium. Und sie musste diese Spannung aushalten. Hat viel gebetet, viel zum Herrn geschrien. Sie waren beide ungläubig und sie kamen dann zum Glauben. Und er nicht. Dann ist er gestorben. Dann hat sie gesehen, jetzt habe ich Zeit. Jetzt nutze ich die Zeit aus. Aber die hat das Beten gelernt, als sie gläubig wurde. Ja, da hat sie schon, weil sie in dieser Spannung drin gestanden ist, hat sie beten gelernt. Und manchmal fragt man sich, wenn es Leute gibt, die Beterinnen sind, ja, wenn ich dann alt bin, dann wenn ich nicht mehr arbeite oder wenn ich dann mehr Zeit habe, dann kann ich ja dann noch beten. Dann wirst du nicht beten. Du wirst auch als Alter nicht beten. Oder wenig beten. Ich sage nicht, aber man wird wenig beten. So, die üblichen Gebete und die üblichen Gebetszeiten. Aber es wird nichts Besonderes sein. Aber wenn du ein von Gott gebrauchter Mensch sein willst, dann fang an, als junger Mensch zu beten. Und dann halte es durch. Dann bleib dabei. Sagt einer, ja wieso, ich habe keine Ahnung, was soll ich zwei Stunden mit Gott reden? Ich erzähle von einem, das war ganz interessant, ein Student hat mir erzählt, er hatte ein Praktikum irgendwo und dann hat der Bruder ihm gesagt, wir fangen an mit der Arbeit, heute ist Montag, du gehst jetzt beten. Kam in einen gewissen Raum und dort hat er, und zu Mittag kommst du dann wieder. Das war morgen um 8 und zu Mittag kommst du dann wieder. Dann geht er in den Raum und denkt sich, was, ich soll jetzt beten. Dann hat er angefangen zu beten, nach 20 Minuten war er fertig. Gut, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich noch 3,5 Stunden. Der hat gesagt, ich soll beten. Dann hat er sich überlegt und hat ein bisschen wieder gebetet und es war irgendwie zäh. Aber dann wurde endlich Mittag und es war fertig, okay. Am nächsten Morgen sagt er so, du gehst wieder beten, um 12 Uhr treffen wir uns wieder. Dann ist er wieder beten gegangen. Da hat er länger gebetet. Und so ging es dann, ich glaube, es war 2 Wochen oder 3 Wochen war er dort bei dem Pastor. Der kam total verändert zurück aus diesem Praktikum. Könnt ihr euch vorstellen. Und dann hat er gesagt, dann waren die 4 Stunden, das war dahin wie im Flug. Dann habe ich die 4 Stunden gebraucht. Dann habe ich mir die Gebetsanliegen gesammelt. Dann habe ich mir Notizen gemacht, die aufgeschrieben, was ich ja für wen ich alle noch bete und so. Und da hat er zu tun. Der hat was gelernt in seinem Praktikum. Ich weiß nicht, ob er es beibehalten hat später. Aber das ist verloren gegangen. Kennen wir nicht mehr. Ich wollte jetzt gar nicht so lange über Beten reden. Gehen wir zum nächsten Punkt. Zweitens haben wir hier eine weitere Aufforderung, das ist die Liebe. Wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Es heißt hier, habt vor allem unter euch eine spannkräftige Liebe. Dabei muss man jetzt sagen, dass, ich weiß nicht, wie es bei euch übersetzt ist, aber in Vers 8 ist eine Verbindung mit Vers 7. Man sollte also irgendwie, in der Übersetzung sollte irgendwie ein Wörtchen wie dabei oder sowas stehen, ja, oder während oder so. Ja, das heißt, hier ist eine Verbindung, während ihr das eine tut, sollt ihr das andere auch tun. Also, dabei, also während ihr betet, während ihr nüchtern seid und besonnen seid für die Gebete, während ihr das macht, gleichzeitig sollt ihr auch eine inbrünstige oder spannkräftige Liebe untereinander haben. Das heißt, das Wort hier heißt, ist ziemlich schwierig zu übersetzen, spannkräftig. Ich denke an einen Bogen, so Pfeilbogen. Und dann spannt man jedes Mal, bevor man den Bogen benutzt, spannt man diese Sehne, ja, spannt man ein. Und dann ist das richtig gespannt. Und dann kann man schießen. Ich habe ein Freund hat mir das gezeigt, ein Bruder, der macht so Bogen, ja, eigentlich als Hobby. Ja. Aber dann hat er uns gezeigt und hat er gezeigt, wie weit der schießen kann. Das ist weit über 100 Meter rausgeschossen. Dann habe ich gesagt, was da für Spannung drauf ist. Spannkräftig. Das Wort im Griechischen hat was zu tun mit Ausstrecken. Eine Liebe, die sich ausstreckt zum anderen. Eine Liebe, die, die was aushält auch, die eine Spannung hat. Man kann nicht mit allen Gläubigen zusammen sein. Man kann nicht mit allen Gemeinschaft haben. Aber man kann sich ausstrecken nach ihnen. Und man kann anrufen und man kann nachfragen. Und man kann nach der Versammlung, wir nutzen das oft, wir nutzen die Zeit, wir bleiben oft noch eine Stunde zusammenstehen und reden miteinander. Und wir versuchen nicht über das Fußballspielen oder über den Garten zu reden, sondern über geistliche Dinge. Ja. Das gelingt uns natürlich nicht immer. Aber wir sollen uns das selbst zum Ziel machen. Ja. Wie geht's dir geistlich? Ich habe meinen Bruder gefragt, wie geht's dir im Gebet? Dann schaut er mich an und sagt, weißt du was, stell mir die Frage öfters. eine Liebe... Habt untereinander eine inbrünstige oder innige oder sich ausstreckende Liebe. Und das heißt hier vor allen Dingen. Das heißt, die Liebe steht an erster Stelle. An erster Stelle, vor allem anderen. Egal, was wir tun, wenn wir nicht lieben, dann ist das, was wir tun, wertlos. 1. Korinther 13, kennt ihr. Wenn ich das und das und das mache und keine Liebe habe, dann ist es nichts. Und dann bin ich nichts. In der Endzeit, warum ist das in der Endzeit wichtig? Der Herr Jesus sagt, in der Endzeit, gegen Ende, die Liebe der vielen wird erkalten. Ich weiß nicht, wer die vielen genannt, wer gemeint ist mit die vielen. Ist das die Welt oder sind das die Gläubigen? Sicher ist es, dass in der Welt die Liebe abnimmt und dass die Gemeinde immer angesteckt wird von den Trends in der Welt. Wenn man in der Welt weniger Zeit hat, dann hat man auch in der Gemeinde mit der Zeit weniger Zeit. Die Gemeinde hinkt dem weltlichen Trend immer ein bisschen, um ein paar Jahre nach, aber da kommt das auch in die Gemeinde. Das habe ich festgestellt. Aufpassen, sagt der Apostel Petrus. Bei euch soll es nicht so sein. Bei euch soll die Liebe höchste Wichtigkeit haben. Und wenn es stressig wird, wenn die Zeit knapp wird, da hat man nicht mehr Zeit zum Liebe üben. Denn Liebe üben heißt Zeit verwenden. In der Ehe auch, oder? Wenn ich weniger Zeit mit meiner Frau verwende, wenn ich weniger Zeit ihr widme, dann gibt es Probleme. Die Liebe braucht Zeit. Die Liebe muss ausgeübt werden und das kostet Zeit. Aber wenn alles schnell, schnell, schnell gehen muss, dann wissen wir ohnehin, wie es zugeht. Welche Art der Liebe? Eine anhaltende, nachhaltige, spannkräftige Liebe, die die Begegnung sucht. Das heißt, ich muss Ausschau halten. Ist jemand da, der übersehen worden ist? Wer ist heute nicht da? Wer ist heute nicht da in der Versammlung? Warum ist er nicht da? Anrufen oder vorbeischauen. Du, wie geht's dir? Hab mir Sorgen gemacht, hab dich nicht gesehen. Und der denkt, hey, die denken an mich. Nicht wo einer mal, der kam dreimal nicht und hat nie, es wurde nicht nachgefragt. Und dann denkt es, die interessieren sich eh nicht für mich. Das ist denen nicht so wichtig, dass ich da bin. Die Wirkung der Liebe, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Nicht aufdecken, zudecken. In der Familie deckt man auch vieles zu, oder? Wir sind nicht Polizisten in der Familie und alles wird da notiert und alles, was die Kinder machen, was sie nicht machen sollen und so weiter. Und so kann man nicht leben. Das gäbe keine familiäre Atmosphäre. In der Gemeinde Gottes auch. Da darf man sich's mal leisten, auch mal einen Fehler zu machen. Und dann kommt vielleicht einer und legt die Hand über die Schulter und sagt, komm, ich helfe dir ein bisschen. Nicht einfach verurteilen oder Vorurteile, oder wie sagt man, Vorwürfe machen. Nein. In der Ehe auch. Wir sind nicht gerufen, den Ehepartner zu erziehen. Ja. Das ist, steht nirgends in der Bibel. Ihr Männer, erzieht eure Frauen. Verändert eure Frauen. Ich habe gemerkt, ich fahre nicht gut. Ich erreiche das auch nicht, was ich will, wenn ich meine Frau verändern will. Besser ist, ich schaue, wo ich mich verändern kann. Und wenn sie den Schrank offen stehen lässt, dann lässt sie den Schrank offen stehen. Mache ich ihn zu. Ich habe es mal versucht, ihr das zu erklären. Aber dann irgendwann stehen wir wieder offen. Dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich die Lektion. Das ist mein Job. Gut, jetzt mache ich den Schrank zu und seit ich das verstanden habe, da drinnen, habe ich kein Problem mehr. Vorher hat es mich geärgert und so, jetzt ärgert es nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Das ist ja mein Job, ich mache den Schrank zu. Es ist wirklich so. Ein Bruder, ich glaube, der Antholz hat mir das gesagt. Es ist da drinnen. Du hast nicht innerlich das akzeptiert. Und dann will man den anderen verändern. Das geht nicht. Und man lebt Jahr aus, Jahr ein und es wird sich nicht verändern. Ja. Es gibt schon Fälle, ist klar. Es gibt schon Fälle, wo Sünde ans Licht gebracht werden muss. Das ist klar. Das ist jetzt aber nicht sein Thema. Sein Thema ist nicht Gemeindezucht. Sein Thema ist der Umgang miteinander. Und da übersieht man auch, darf man auch mal was übersehen beim anderen. Ja, der hat mich nicht gegrüßt. Ja. Vielleicht hat er dich einfach nicht gesehen. Ich sehe viele Menschen nicht. Ja. Ich habe nicht so gute Augen. Jemand fährt mit dem Auto vorbei, ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen, wer das ist, der da drinnen gesessen ist im Auto. Und wenn er mich dann sieht, warum hast du mich nicht gegrüßt? Du hast dich nie gesehen. Ja. Und jetzt, was die Liebe betrifft, bei euch steht in Vers 9 vielleicht ein neuer Satz, ich weiß es nicht. Aber Vers 9 ist kein neuer Satz, das steht im Zusammenhang mit der Liebe. Vers 8, als solche, also liebet einander, wie? Als solche, die gastfreundlich sind. Aha, Gastfreundlichkeit ist ein Ausdruck der Liebe. Er bringt jetzt zwei praktische Beispiele. Gastfreundlichkeit als Ausdruck der Gastfreundschaft, als Ausdruck der Liebe. Dienen als Ausdruck der Liebe. Eine offene Tür haben. Wenn man aufhört, sich zu besuchen, was passiert? Liebe wird kälter. Es ist zu stressig. Na gut, heute muss man vielleicht vorher noch anrufen. Kann ich schnell vorbeischauen? Bist du da? Hast du Zeit ein bisschen? Manchmal kann man auch spontan vorbeischauen. Da muss man halt sehen. Vielleicht passt es gerade wirklich nicht. Wir leben in einer Zeit, wo das ist eigentlich furchtbar, dass man für so Unterbrechungen oft nicht mal 5 Minuten Zeit hat. Ja. Ja, heute ist eins der größten Probleme, dass die Christen zu viel tun. Zu viel. Zu viel am Computer, zu viel arbeiten, zu viel reden, zu viel Aktivität für den Herrn. Ja, ich muss was für den Herrn tun. Ich muss das und dann machen wir die Aktion und jene Aktion. Wenn es aus dem Gebet geboren ist, dann kann der Herr uns gebrauchen. Aber wir müssen nicht einfach meinen, ich muss, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, muss ich jetzt irgendeine christliche Aktivität machen. Wir tun zu viel und wir beten zu wenig. Das gibt dem Leben noch mehr Stress. Ja, und jetzt schaue ich noch dorthin und fahre dort noch hin, noch schnell. Dieses noch schnell hinfahren dauert dann doch eine Stunde. Irgendwas man noch gerade noch tun will. Das fehlt einem dann. Und dann fehlt dann die Zeit, um das offene Haus zu haben. Ein offenes Haus und ein offenes Herz. Wenn das Haus offen ist, dann kommen Leute gern. Die Jünger fragen, wo wohnst du? Der Herr sagt, kommt, seht, komm mit. Das Haus ist offen. Wo wohnst du? Eines Tages wird er uns aufnehmen in seine Hütten, Wohnungen. Ja. Und wir werden bei dem Herrn sein, im Hause des Herrn sein, alle Zeit. Ohne Murren heißt es hier, ohne Murren. Ah, oh, schon wieder der. Schon wieder er. Warum? Das sind oft Gelegenheiten. Wenn Gäste kommen, manchmal sind es Engel, sagt der Hebräer. Engel, die wir beherbergen. Aber wir dürfen auch die beherbergen, die keine Engel sind. Die werden auch gesegnet. Ja. Vers 10 geht es weiter. Als nächste Beispiel, wobei ihr dienet. Also wobei ihr gastfreundlich seid, einerseits Liebe so üben, andererseits Liebe, wobei ihr dienet, so wie jeder die Gnadengabe empfing. Einander dient. Jeder hat eine Gnadengabe und wenn er nur eine Minute Christ ist, er hat eine Dienstgnadengabe bekommen, kann schon dienen. Irgendwas kannst du. Irgendwas schlummert noch in dir, was du noch nicht vielleicht so stark geweckt hast, aber das kannst du gut. Das ist eine Gnadengabe, ist hier eine übernatürliche Befähigung, die der Herr dir gibt, um damit dem anderen was zu vermitteln, das ihm hilft, das ihm weiterhilft. Die Bibel nennt das Gnade. Gnade ist etwas, was hilft, was man geschenkt bekommt zur Hilfe. Gnade kann auch Kraft sein, Gnade kann auch Vergebung sein. Hier spricht er vom Dienen. Er sagt hier, ihr seid Verwalter der mannigfaltigen Gnade. Jeder von uns, der hier sitzt und wiedergeboren ist, verwaltet Gnade Gottes bei sich. Wissen wir das? Und wir können es für uns behalten oder wir können es weitergeben. Und wenn wir diesen Dienst tun, den der Herr uns gegeben hat, den Dienst, wo wir vom Herrn die Befähigung bekommen haben, wenn wir das tun, dann kriegt die Gemeinde Gnade. Das heißt Hilfe. Der Gemeinde wird geholfen, die Gemeinde wird gebaut, die Gemeinde bekommt Stärkung durch Gott, durch diesen Dienst. Es ist der Herr, der die Gnade gibt. Es ist nicht, bist nicht du und nicht ich. Der Herr gibt die Gnade. Aber durch diese übernatürliche Befähigung der Gnadengabe kann der Herr das dann als Kanal verwenden. Und der Gemeinde Gnade vermitteln. Und deshalb ist jeder Christ ein Verwalter der Gnade. Die Frage ist, will ich sie für mich behalten und vergraben? Und wenn der Herr dann wiederkommt, sagen, oh ja, ich habe da noch irgendwo eine Gabe gehabt, die kriegst du dann wieder zurück, Herr. Ohne Zinsen. Oder habe ich es gebraucht, habe ich damit gearbeitet und der Herr konnte was tun, konnte was machen daraus. An einem Verwalter wird gesucht, dass er was ist? Treu. Das ist unsere Aufgabe. Fache die Gnadengabe, die der Herr dir gegeben hat, sagt der Apostel Paulus dem Timotheus. Wisst ihr, was das heißt, fachen? Nicht anfachen. Anfachen heißt anzünden, oder? Dass man überhaupt mal Feuer kommt. Das ist nicht gemeint im griechischen Text. Im griechischen Text heißt fachen. Das heißt, das Feuer brennt auf kleiner Flamme und jetzt wird gefacht, dass das größer wird. Das soll der Timotheus tun. Er hat einen Dienst und er hat eine Flamme, aber es ist noch, er soll das mehr, da gehört Sauerstoff dazu sozusagen, dass das Ganze mehr heller lodert für den Herrn. Bring dich ein, heißt das. Bring dich ein. Und jeder, der hier sitzt, hat Gaben. Mindestens eine. Jeder kann sich einbringen. Die Gemeinde wird gesegnet. Und schauen, wo liegt die Gnadengabe, wo liegt jetzt meine Gnadengabe? Wo kann ich dienen? Und man kann es feststellen, man hilft da, man tut da jenes und man merkt, das gelingt, da gibt der Herr Segen. Das geht mir von der Hand. Das andere, das ist für mich eine Belastung. Das ist für mich, ich brauche monatelang, ein Bruder, ich brauche monatelang, um sich vorzubereiten auf eine Bibelstunde. Na, vielleicht ist das nicht gerade seine Gnadengabe. Der gleiche Bruder hat mit den älteren Geschwistern der Gemeinde einen Ausflug gemacht. Und die Geschwister redeten Wochen und Monate danach immer noch von diesem Ausflug, den er gemacht hat mit ihnen. Aber das ging ihm von der Hand. Das hat seine Freude daran gehabt, ja, die alten Geschwister da auszuführen und einen schönen Tag mit ihnen zu machen. Weiter. Jeder so, wie er die Gnadengabe empfangen hat vom Herrn. Und dann heißt es, wenn jemand redet, als einer, der Worte Gottes spricht. Also es geht hier um die Wortverkündigung. Das heißt, deine Aufgabe, wenn deine Aufgabe in der Wortverkündigung liegt, dann das, was der Herr will von dir, ist, dass du das Wort Gottes weitergibst. Predige das Wort. Nicht bastle eine Predigt. Ich weiß nicht, wie viel bei euch predigen. Nicht eine Predigt zusammenbauen und irgendwie so, dass man so, ja, mit allen möglichen Tricks und Darbietung ist alles, oder? Präsentation ist alles. Das ist heute modern, aber es ist nicht biblisch. Inhalt ist viel wichtiger als die Art der Präsentation. Die Homiletik, die Art der Predigtweise ist nicht so wichtig wie der Inhalt dessen, was wir weitergeben. Und der Inhalt dessen, das ist das Wort Gottes. Beten wir und bringen wir das Wort Gottes weiter. Der Herr hilft dann. Weiter. Wer dient? Also da hieß hier das praktische Dienen, oder? Wer dient mit der Hand, mit den Beinen, mit dem Geben? Der soll das tun, und zwar aus der Stärkung, die Gott darreicht. Gott ist ein Gott, der uns stärkt innerlich. Vielleicht bin ich gerade müde oder so und denke mir, das ist jetzt das auch noch und so. Aber der Herr stärkt. Manchmal schenkt der Herr wieder Erholungszeiten. In der Gemeinde ist es oft heute so wie auf einem Fußballfeld. 22 Leute rennen hinter einem Ball her, die unbedingt Erholung bräuchten, und 22.000 sitzen rundherum, die unbedingt Bewegung bräuchten. Versteht ihr? Das ist heute so. Einige strampeln sich ab für das Werk des Herrn, die anderen, die kritisieren, was die da machen. Ja, und dann weiter. Der dritte Punkt ist in Vers 12. Wir können hier nicht alles machen. Immer das Ziel des Dienens ist, dass Gott geehrt wird, dass der Herr groß wird. Drittens, Geliebte, lasst euch den Brand, der unter euch zur Prüfung entstanden ist, nicht befremden. Es gibt so manchmal, da brennt was ab und dann sieht man den Brand. Das griechische Wort heißt hier Brand eigentlich, nicht Hitze. Das ist interessant. Das wird im Elberfelder mit Hitze übersetzt. Aber das griechische Wort heißt Brand. Und wir wissen, was ein Brand ist. Wir haben alle schon einen Brand gesehen. Und so Leiden in einem Leben eines Christen können wie ein Brand sein. Da ist Feuer, da lodert's. Und dann sagt er, wenn ihr Leiden erfahrt, dann soll euch das nicht vorkommen, als ob das was Fremdes wäre. Das gehört dazu, sagt er. Ihr müsst zu Hause sein mit beim Leiden. Das ist euer Los. Wir kennen das gar nicht, weil wir sind, also jedenfalls ich in meinem Leben, ich habe relativ wenig oder eigentlich fast keine Leiden erlebt in dem Sinn. Und ich kann das gar nicht nachempfinden, was andere Christen erdulden müssen. Und die Leiden sind verschieden verteilt und Leiden sind verschiedenartig. Leiden sind eine Sache der Führung Gottes. Krankheiten sind Sachen von Führung Gottes, was er zulässt und was er nicht zulässt. Aber es ist wichtig, dass ich weiß, das brauche ich. Ich brauche alles das, was Gott mir gibt, was Gott mir widerfahren lässt, das brauche ich vom Herrn. Das ist nötig für mich. Und wenn ich das verstanden habe, dann lerne ich, mit einer ungemütlichen Situation zu leben. Sag, danke Herr für die ungemütliche Situation. Das brauche ich. Ich weiß noch nicht genau warum, aber Herr, ich brauche es ganz sicher, denn die Bibel sagt, dass du es gut meinst mit mir. Ich habe keinen Mangel. Du bist mein Hirte. Und weil du mein Hirte bist, habe ich keinen Mangel. Mir wird nichts mangeln. Nicht nur Zukunft. Wie Luther übersetzt, im Psalm 23, seine Gegenwart. Weil der Herr mein Hirte ist, habe ich keinen Mangel. Heute. Und der Herr bestimmt, was Mangel heißt und was nicht. Der Herr bestimmt das. Ich sage, aber Herr, ich habe so viel Mängel. Er sagt, nein, nein, das ist kein Mangel. Du hast mich. Du hast mich. Und das Leiden, das habe ich dir geschickt. Das brauchst du jetzt. Dann sagt der Petrus, nicht nur aufhören, gegen das Leiden zu rebellieren, nicht nur aufhören, bitter zu sein, nicht nur aufhören, zu klagen und nicht nur Ja sagen und das Leiden einfach annehmen, sondern, was sagt er? Freut euch in Leiden, freuen. Ich kann mich nicht über das Leiden nicht, ich stehe nicht da, freu dich über das Leiden. Freu dich im Leiden. In dem Maße, wie ihr wisst, das sind auch Leiden des Herrn Jesus, Wir leiden irgendwas und wir sagen, Herr, du siehst, mir ist das ein Leiden, seelischer Art oder körperlicher Art. Herr, mir ist das ein Leiden. Und der Herr sagt, ich leide mit dir mit, weißt du das? Das ist ein, du hast Anteil an meinem Leiden. Ihr, wie ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Die Gemeinde leidet, Christus leidet mit. Ein einzelnes Glied leidet, das Haupt leidet mit. Ah, du leidest mit. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Der Saul hat, den Herrn Jesus nicht verfolgt. Er hat die Christen verfolgt. Der Herr Jesus sagt, du verfolgst mich, das ist meine Gemeinde, das ist mein Leib. Also das heißt hier, in dem Maße, in dem ihr den Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch. Wisst ihr, ihr sollt das wissen, ihr könnt euch freuen im Leiden und mitten im Feuer steht der Mann der Schmerzen. Ihr kennt die Geschichte von Daniel. Im Feuerofen. Vorher war der Herr nicht da. Rein mussten sie ins Feuer. Aber im Feuer drinnen war der Herr, war Gott selber mit ihnen. Und dann als Abschluss hier möchte ich aufmerksam machen noch auf Vers 17. Ich lese Vers 16. Wenn er aber als Christ leidet, wenn wir als Christen leiden, oder? Dann sollen wir uns nicht schämen. Man verherrliche aber Gott in diesem, dass ihm zuteil wurde, Vers 17, weil, und jetzt eine große Hilfe für Leiden, achten wir, was der Apostel sagt, weil der Zeitpunkt da ist, an dem Gericht vom Hause Gottes her oder beim Hause Gottes beginnen sollte. Das Leiden, das du und ich und das wir erleben, sei es Christenverfolgung, jetzt haben wir noch keine, aber die könnte kommen, sei es andere Leiden, das Leiden dient als Gericht. Ja, wieso als Gericht? Ich habe mich oft gefragt, wieso müssen wir jetzt gerichtet werden? Und dann sagt er, überlege mal, wenn Gott anfängt, die Welt zu richten, dann wird er zuerst die Gemeinde durch Leiden führen und das ist ein Läuterungsgericht. Die Gemeinde bekommt ein Läuterungsgericht, ein Reinigungsgericht. Die Welt bekommt ein schreckliches Gericht, ein Strafgericht. Und wir lesen in der Bibel, wenn das Ende kommt, im Blick auf das Ende, es wird härter und härter, die Gemeinde Jesu kommt durch eine schwere Zeit. Und dann dient dieses zur Läuterung dem Volk Gottes. Aber wenn zuerst schon bei uns diese schwere Zeit beginnt, was wird das Ende derer sein, die der guten Botschaft Gottes nicht gehorchen? Wenn der Gerechte mit Mühe gerettet wird, das heißt, Gott bemüht sich viel um den Gerechten, und er läutert ihn. Und er schickt ihm Schwierigkeiten, damit er durch die Schwierigkeiten hindurch noch mehr sich an den Herrn klammert und das Beten lernt und so weiter. Wenn der Gerechte mit Mühe gerettet wird, wo wird der Ehrfurchtslose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihn als einem treuen Schöpfer ihre Seelen anvertrauen und das ihm Gutes tun. Also, wenn jetzt ich leide, dann darf ich Gott sagen, Herr, du bist ein treuer Schöpfer. Was heißt das? Du hast mich geschaffen und du bist treu. Als Schöpfer bist du auch ein Bewahrer. Du wirst mich hinbringen bis zum Ziel, bis zu dem Ende, bis zu dem herrlichen Ende. Ich habe ein Gedicht noch vorbereitet, das ich gerne vorlesen möchte. Vielleicht habe ich es woanders. Ein Gedicht über, ja, hier ist es. Immer zur rechten Zeit. Immer zur rechten Zeit lässt du die Sonne scheinen. Immer zur rechten Zeit stillst du, o Herr, unser Weinen. Immer zur rechten Zeit trittst du an unsere Seite. Und schickst zur rechten Zeit den Engel, der uns leite. Immer zur rechten Zeit schenkst du verborgenen Segen. Immer zur rechten Zeit kommst du müden entgegen. Immer zur rechten Zeit gibst und nimmst du hienieden und holst zur rechten Zeit uns heim in deinen Frieden. Alles zu seiner Zeit, alles zur rechten Zeit. Möge der Herr uns segnen, möge der Herr uns Gnade schenken und ich danke auch für die Aufmerksamkeit. Wollen wir noch beten? Sollen wir gemeinsam beten? Wollen wir dazu aufstehen? Herr, ich danke dir, dass du so geduldig bist und so ein gütiger Vater bist, ein treuer Schöpfer, der nicht nur Leben in die Welt setzt, sondern der auch Leben erhält und bewahrt und ernährt und durchbringt bis zum Ziele. Du bist ein Schöpfervater und ein erlösender Vater. Als Erlöser bist du unser Vater auch geworden und bringst uns auch hier zum Ziele. Ich will dich loben und preisen für dieses wunderbare Wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir beten, dass du das, was wir gelesen haben im Petrusbrief, dass du uns das einbrennst in unser Herz, dass wir es nicht vergessen, dass du uns erinnerst, Herr, im Alltag. Amen. Amen.